Polish Radio External Service.
So kann Radio auch klingen, wenn es von etwas weiter herkommt.
Ich war ein Junge, 16, 17 Jahre alt und habe an einem alten Röhrenradio rumgespielt, falsche Taste erwischt und landete dann auf Mittelwelle und es knisterte und ich habe dann tatsächlich einen Sender gefunden, der meine Musik gespielt hat. Das stellte sich als Radio Luxemburg heraus und seither hörte ich dann was anderes.
On 208 meters, medium wave, 1440 kilohertz, AM. This is Radio Luxemburg, RTL 208.
So wie Hans-Jörg Biener ist es vielen gegangen. Schon bald entdeckte er, dass da vor allem auf der Kurzwelle noch viel mehr los ist. Dutzende Länder sendeten sogar auf Deutsch.
Hier ist Moskau mit seiner Sendung für deutsche Hörer.
Liebe Hörer, hier ist Radio Damaskus. Sie hören unsere deutschsprachige Sendung wieder über Kurzwelle.
Hier ist die Stimme Koreas.
Bald hatte Biener jeden Abend ein festes Radioprogramm.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Also bei Radio Canada, da war es für mich natürlich das absolute Fernweh, ne? Gefühlt die Prärie, der Norden, der Yukon. Bei Radio France war es so, dass ich auch fasziniert war von diesem lockeren Ein-Stunde-Programm mit Nachrichten und dann eben auch ein bisschen Kultur und ein bisschen Unterhaltung und am Ende der Französischkurs, der für mich natürlich auch wichtig war. Ich bin darüber auch frankophil geworden, also meine Ferien eher nach Frankreich als woanders hin. Und bei der BBC, da war das natürlich Nachrichtenkompetenz ohne Ende.
Dieter Schäfer sitzt in seinem Hobbykeller in Kistorf, nördlich von Hamburg. In den Regalen stehen fast ein Dutzend Radios. Der alte Röhrenempfänger hat bei dem 66-Jährigen aber ausgedient. Heute hört er die alte Kurzwelle mit einem Computerprogramm ab. Findet das einen Sender, sieht man auf dem Bildschirm Ausschläge wie bei einem EKG.
Und wenn man mal so einen richtigen Bibelprediger hören möchte, der hört sich dann so an, ja? Und meistens machen die Zuschauer auch mit, dass sie dann da rufen und klatschen und sowas.
Schäfers Haus erkennt man von Weitem. Eine riesige Antenne ist wie eine Lanze aufs Dach montiert. Und eine kreisrunde Antenne im Garten holt noch die entferntesten Mittelwellensender in seinen Hobbykeller.
Meine sind alles selber gebaut. Das sind im Prinzip, also ich habe ja so eine 86-Meter-Schleife ums Haus rum. Ja? Das ist ein Draht, also wenn das Ganze hat immer vielleicht 200 Euro gekostet, so im Aufwand und sowas. Aber ich habe auch Antennen draußen, die mehr 100 Euro gekostet haben. So, ja?
Seit Jahrzehnten rauscht und piepst es aus seinen Radios. Er ist ein Kurzwellenjäger, ein sogenannter DXer. Das steht für Distance Exchange. Je entfernter die Station, desto besser. Und stolz berichtet er von seinem besten Fang auf der Kurzwelle.
Das ist mir letztes Jahr gelungen, auch das waren die Solomon Islands, ja, auf der 5020, die jetzt ja wiederkommen abends, ich versuche das jeden Abend wieder, ja, aber das ist eben sehr, sehr schwierig, ja, also ich kann mittlerweile hier mit dem Gerät sehen, dass da ein kleiner Peak ist, also dass da der Sender an ist, aber ich kann momentan noch nichts hören. Und das Spannende ist eben, jeden Abend zuzuhören, ja, das sind immer mal 21 bis 22 Uhr unserer Zeit, ja, ob dann doch vielleicht einmal so... Das ist ja ein kirchlicher Sender, ob da mal so eine Missionsandacht oder sowas durchkommt und sowas. Ja.
Dahinter steckt eher ein sportlicher Ehrgeiz. Viel verstehen kann man bei diesen Sendern nicht. Allerdings hat sich Schäfer im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Langmut antrainiert, wenn es um Nebengeräusche im Radio geht.
Das gehört dazu, ja. Also es ist kein UKW-Empfang, ja. Und das ist natürlich auch so, dass man als Kurzwellenhörer dann mittlerweile so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommt, ja. Also man kann dann so ein bisschen das Rauschen dann schon im Kopf herausfiltern.
Die ganze Welt im kleinen Radio, das hat auch Hans-Jörg Biener immer schon fasziniert. Der 56-jährige Theologe hat sich sogar wissenschaftlich mit religiösen Stationen auf Kurzwelle beschäftigt.
Das Interesse, diese Sender zu hören und festzustellen, Mensch, da sendet jemand aus Thailand, Indonesien, Brasilien, Argentinien oder sonst woher und will dich erreichen, da hörst du dann schon mal über das Knacken hinweg und freust dich einfach, dass da jemand sich die Mühe macht. Und ich war damals nicht alleine, das waren vielleicht Hunderttausende, die da gewesen sind. Und wenn man so eine kleine 6-7-Mann-Redaktion hat, in Ecuador beispielsweise, die eben jährlich mehrere tausend mal auch über 10.000 Briefe gekriegt haben. Die haben heftig was zu tun gehabt. Also das war eine tolle Zeit.
Aus Quito in Ecuador hören Sie die Andenstimme. Zur Sendung Gotteswort zum Sonntag begrüßen Sie Dorothea und Rüdiger Klaue recht herzlich.
Natürlich, einen weltweiten Horizont hat man dadurch entwickelt, dass man eben südamerikanische Sender hörte. Noch bevor der World Music Trend hier in Europa angekommen ist, haben wir DXer das gehört. Also wir haben lateinamerikanische Musik gehört, wir haben westafrikanische, ostafrikanische Musik gehört. Und ich bin mal bei einem Weltmusikkonzert gewesen, wo also aus verschiedenen Ländern was vorgestellt worden sind. Dann sind die Leute schier ausgerastet, weil das alles so total super Klangerlebnis war. Und ich habe mich irgendwie zurückgelehnt und habe gesagt, ja, das kenne ich doch alles schon.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
Nicht erst im Ost-West-Konflikt, sondern schon während des Zweiten Weltkriegs war die Kurzwelle eine der wichtigsten internationalen Informationsquellen und Propagandawege. Legendär sind die Nachrichtensendungen aus London. Das Pausenzeichen der britischen BBC war das Morsezeichen für V wie Victory, Sieg.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Diese Programme in Deutschland zu hören, war bei Strafe, sogar bei Todesstrafe verboten.
Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger, einer der schauderhaftesten Leistungen, mit denen Hitler Deutschland die Welt belehrte, was der totale Krieg ist.
Thomas Mann spricht aus dem Exil in Amerika über die BBC zu den Deutschen, über Kurzwelle.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort.
Die Kurzwelle blieb nach dem Krieg der heiße Draht zwischen Ost und West. So war es eine Meldung von Radio Moskau, die die Kuba-Krise beendete. Radio Vatikan meldete als erstes den Tod von Päpsten. Der Ostblock setzte mit großem Aufwand Störsender ein, die die gegnerischen Programme mit üblen Geräuschen attackierten. Ab und an stieß man auf der Kurzwelle auch auf geheime Zahlensender.
12, 0, 7, 8, 12, 4, 12, 9, 6.
Endlose Ziffernkolonnen wurden vorgelesen. Es waren Geheimbotschaften an Spione in Ost und West.
Hier ist der Sender Frieden und Fortschritt. Sie hören die Stimme der sowjetischen öffentlichen Meinung.
Also es gab schon Sender, die man lieber hörte als andere. Propaganda erwartete man beim Sender Frieden und Fortschritt, der Stimme der Massenbewegungen der Sowjetunion, während man bei Polskie Radio oder besonders auch bei Radio Budapest schon erwartete, dass das ein bisschen westlicher klingt. Jeweils wenn so Entspannungssituationen waren, eben zum Beispiel in Polen vor dem Putsch, da hatte man dann schon das Gefühl, das geht so in Richtung westlicher Journalismus. Aber man wusste natürlich immer, auf welcher Seite des eisernen Vorhangs dann die Sender standen.
Radio Polonia.
Mit der Revolutionsetüde von Frédéric Chopin meldete sich der polnische Staatsrundfunk im Kalten Krieg. Jeden Tag sendete Warschau damals mehrere Stunden in deutscher Sprache.
Hier ist Warschau, Radio Polonia mit seinem deutschsprachigen Programm. Am Mikrofon Brigitte Goldmann.
Alexander Opalski hat seit den 50er Jahren hier mitgearbeitet und war lange Redaktionsleiter und das ohne Mitglied in der Partei zu sein. Bis heute lebt Opalski in Warschau. Natürlich spielte die kommunistische Weltsicht auch eine wichtige Rolle in den Programmen aus Warschau. Doch die Sendungen aus Polen hätten einen anderen Schwerpunkt gehabt, erinnert sich Opalski. Das Programm war auf Diskurs angelegt und auf deutsch-polnische Verständigung.
Ja, besonders in den Anfängen, wissen Sie, da war die Lücke besonders groß. Der Durchschnittsbürger wusste wenig über Polens Literatur, Musik, Theater, Kunst und so weiter. Und diese Lücke auszufüllen haben wir versucht, das haben wir getan. Es gab also Hörspiele, wir haben Literatur gelesen, wir haben polnische Musik gesendet, wir haben mit Schauspielern, mit Schriftstellern gesprochen und das war eine schöne Zeit.
Hallo, Kosmokrator?
Ja, Smith, wir hören Sie!
Ein Hörspiel aus den 60er Jahren. Es ist eine Geschichte des bekannten Science-Fiction-Autors Stanisław Lem aus Polen.
Ich bin in verschiedenen Richtungen geflogen.
Die Programme aus Polen waren immer beliebt, weil sie keine stumpfen Propagandatiraden waren. Opalski legt Wert darauf, dass die Sendungen einen journalistischen Anspruch hatten. Er traf die erste Reihe der deutschen Politik, die nach Polen kam. Willy Brandt, Helmut Kohl oder Richard von Weizsäcker. Aber auf ein Interview ist er besonders stolz.
Frau Marlene Dietrich, während Ihrer ersten Pressekonferenz hier vor 3 Tagen in Warschau, Sie sagten damals, Sie kennen einige Polen, Sie haben das polnische weite Herz kennengelernt und das heiße Temperament der Polen. Hat sich das nun hier bestätigt?
Ja, sehr. Und das Schöne war, dass die jungen Menschen, die hier im Theater waren, so begeistert waren. Das war besonders schön.
Wir haben das direkte Gespräch zwischen Polen und Deutschen gesucht und auch gefunden. Wir haben Vorurteile abzubauen versucht. Es gab ja viele Vorurteile der deutschen Bürger gegenüber Polen, darüber kann man Bücher schreiben. Wir haben die Umbrüche in der Nachkriegsgeschichte Polens geschildert. Wir haben über die Jugendproteste 1968 berichtet. Wir haben 1970 über die Arbeiteraufstände in Stettin und Danzig, in Stettin und Gdańsk berichtet. Und dann natürlich, dass die wichtigen Ereignisse von 1980, 81, Solidarność, die Einführung des Kriegsrechts 1981 kommentiert. Das waren die Grundthemen.
Die Auslandssender auf Kurzwelle waren der Sound des Kalten Krieges. Am Kurzwellenradio konnte man Weltgeschichte wirklich live erleben. Hans-Jörg Biener war mit seinem Weltempfänger dabei.
Ich habe am 22. Dezember 1989 miterlebt, wie der Putsch gegen Ceausescu ablief. Ich wollte Radio Rumänien hören und da gab es aber die ganze Zeit nur Pausenzeichen. Und nach ein paar Tagen gab es dann doch mal eine Durchsage, dass sozusagen jetzt ein Putschrat dass die Clique Ceausescu beseitigt hätte.
This is Radio Bucharest, Romania. The dictatorial regime of Nicolae Ceausescu was overthrown.
Ein anderes Beispiel, das ich auch live quasi miterlebt habe, war der Putsch gegen Gorbatschow, 1991 war das, glaube ich, als die bei der Stimme Russlands im deutschen Programm, das waren so 6-7 Stunden täglich, einfach nicht gewusst haben, was die senden sollten. Also die haben dann vaterländische Programme gebracht, also an den großen vaterländischen Krieg erinnert. Damit konnte man ja nichts falsch machen. Sie haben Funkwanderungen durch die Sowjetunion gebracht. Damit konnte man auch nichts falsch machen. Aber die Moderatoren, das hat man an den Stimmen schon gemerkt, die wussten jetzt nicht, ist der Putsch erfolgreich?
Das Pausenzeichen von Radio Moskau. Kurz vor den Nachrichten zur vollen Stunde erklangen diese Melodien, die bis heute bei Kurzwellenhörern für leuchtende Augen sorgen. Es waren Melodien aus der Klassik, Volkslieder oder Hymnen, die helfen sollten, die Sender im Rauschen zu finden. Wie Radio Nederland. Die Deutsche Welle aus Köln meldete sich mit einer Melodie aus der Beethoven-Oper Fidelio. Das Pausenzeichen aus dem Apartheidstaat Südafrika hätte man sich am liebsten in Dauerschleife anhören wollen. Anders als das deutschsprachige Programm, das die Rassentrennung rechtfertigte. Oder Oder wer hätte bei diesem Pausenzeichen von Radio Bulgarien jemals gedacht, dass die unlautere Propaganda senden könnten? Auch die DDR hatte einen Auslandsrundfunk und ein Pausenzeichen.
Das war das Motiv der Nationalhymne der DDR. Es war wie eine Spieluhrenvariante, ja. Dim, 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 dim. Ja, so, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gehört.
Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache.
Manfred Böhm hat jahrelang bei Radio Berlin International mitgearbeitet.
Klar war natürlich, dass man inhaltlich die Vorgaben erfüllen musste, die von der Staats- und Parteiführung verlangt wurden vom offiziellen Auslandssender. Und da ging es darum, die DDR weltweit bekannt zu machen, und zwar am besten von der Schokoladenseite her. Ja, und viele Menschen zu erreichen, überall auf der Welt. Radio Berlin International hat in 10 Sprachen gesendet, war also weitaus kleiner als die Deutsche Welle und hat aber trotzdem über Kurzwelle alle Kontinente erreicht und dort auch Hörer gehabt.
Böhm war für die Hörerbetreuung zuständig. Er antwortete auf Briefe und verschickte an die Kurzwellenhörer, die DXer, auch Diplome, wenn jemand nachweisen konnte, besonders viele Sendungen aus der DDR gehört zu haben.
Im RBI DX Club gab es das erste Diplom, nachdem man 50 Empfangsberichte geschickt hat. Dann gab es das nächste Diplom für 100, für 250, für 500 und sogar für 1000 Empfangsberichte. Und da muss man erstmal 1000 Sendungen hören. In jedem Empfangsbericht musste auch der Inhalt wiedergegeben werden. Also musste man schon zuhören. Und das war sozusagen der Trick der Sache.
Die Programme in Ost-Berlin waren auf Linie. Aber Manfred Böhm erinnert sich auch an manche Nische der Normalität bei der Programmgestaltung. So brachte Radio Berlin International auch die Ergebnisse der Bundesliga West.
Und eines Tages, wir saßen gerade mit dem Redaktionsleiter zusammen, öffnete sich die Tür und der Intendant stand in der Tür mit hochrotem Kopf und sagte zum Redaktionsleiter: Sag mal, stimmt das? Ihr bringt Bundesliga-Ergebnisse? Und die Antwort war: Ja, warum nicht? Darüber müssen wir noch reden, und machte die Tür wieder zu und war weg. Na, stellte sich dann später raus, dass irgendein Parteisekretär einer Botschaft in Afrika sich beschwert hat beim SED-Politbüro, bei der Abteilung Agitation und Propaganda, man wisse nicht mehr, welchen Sender er höre. Na, also der muss irgendwie mit den Ohren ein Problem gehabt haben. Jedenfalls verlief die Sache einfach im Sande. Wir haben weiter die Bundesliga-Ergebnisse berichtet. Aber wir haben dort niemanden vorher gefragt, ob wir das dürfen. Dann hätte die garantiert gesagt, vielleicht, nein, das dürft ihr nicht. Und so haben wir das mit allen Dingen gemacht, wo wir versucht haben, irgendwelche Freiräume auszuloten. Machen und warten, bis man gebremst wird.
Nicht nur Nachrichten und Kommentare brummten und krächzten über die Kurzwelle. Von West nach Ost schwebten so auch ein Lebensgefühl und eine subtile Botschaft von Freiheit über den eisernen Vorhang. Viel beliebter als jede Nachrichtensendung waren Musikprogramme. Eines hat Geschichte geschrieben.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington D.C. with The Voice of America. Jazz Hour.
Jahrzehntelang brachte die Stimme Amerikas jeden Abend eine legendäre Jazz-Sendung.
Diese Programme, das ist so wie man erste Liebe erlebt, nicht? Also das prägt für das ganze Leben. Und ich bin überzeugt, wenn ich das nicht gehört hätte und mir diese Träume nicht auf diese Art und Weise vorgestellt hätte, wie ich mir das getan habe, ich wäre sicherlich ein anderer Mensch heute. Oder andere, vielleicht hätte ich einen anderen Bezug. Wenn ich diese Schocktherapie nicht hätte.
Der junge Władysław Sendecki saß in Krakau und hörte mit Freunden diese Sendungen im Geheimen.
Dann haben wir uns entweder bei jemandem getroffen, der ein Radio hatte, oder haben wir uns irgendwo getroffen, wo jemand ein Radio gebracht hat.
Lester Young in Washington D.C. 1956.
Sendecki ist heute der Pianist der NDR Big Band. Damals als Schüler kannte er nur polnischen Schlager und klassische Musik. So wie ihm ging es vielen Musikern im Ostblock. Die Kurzwelle erweiterte ihren Horizont auf einen Schlag.
Also ich muss sagen, meine allererste Begegnung mit dieser Musik und mit dieser Kultur war nur durch Voice of America, durch Conover. Und ich hätte wahrscheinlich nie im Leben Woody Herman oder Buddy Rich oder Ellington gehört, wenn ich diese Radio nicht gehört hätte. Damals, wir hatten keine Platten.
Die jungen Leute waren süchtig nach der Musik, die dadurch Rauschen und Piepsen aus einem alten Radio zu ihnen kam. Der Empfang über Kurzwelle war alles andere als optimal.
Wo plötzlich diese Musik weg war für, was weiß ich, paar Sekunden, und dann kam sie wieder von ganz langsam und so, und dann plötzlich war sie da und dann plötzlich wieder, also immer so wellenweise. Es war lustig, aber eben, wir haben uns den Rest durchgespielt im Kopf irgendwie und hat's uns nicht gefällt. Also diese Aufregung auch, etwas Verbotenes vielleicht eben zu machen. Dieser Wind der Freiheit durch diese Musik, das war für uns lebenswichtig.
Die Kurzwelle war für Millionen Menschen jahrzehntelang das Fenster in die freie Welt. Die tiefe, souveräne Stimme von Willis Conover hat mehr über den Westen erzählt als manch ausgefeilter Kommentar. Nach der Wende begann zuerst eine spannende Zeit für Kurzwellenhörer. Ständig poppte ein neuer Sender in einer ehemaligen Sowjetrepublik auf und sendete auf Deutsch. Hans-Jörg Biener saß manchen Abend mit Herzklopfen vor seinem Radio.
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hat es eine ganze Reihe von neuen Sendern gegeben, nämlich aus dem GUS-Raum. Das waren dann schon sehr exotische Programme. Man hatte da dann offenbar irgendwelche Deutschlerner von Universitäten rekrutiert, die dann mehr oder weniger gut übersetzte Texte in mehr oder weniger klarem Deutsch vorgelesen haben. Also ich denke da an Radio Dada Gorgut aus Aserbaidschan oder Radio Georgien, das klang schon sehr strange. Radio Taschkent International 1994 und dann die folgenden Jahre, das war Zentralasien pur und das war aber trotzdem auch gutes Deutsch.
Der Kalte Krieg war beendet. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sprach sogar vom Ende der Geschichte. Propaganda war überflüssig. Die Kurzwelle wurde zum rauschenden Relikt, zum Anachronismus.
Ein schönes Beispiel ist Radio Prag. Die haben mehrere Monate Sendepause gemacht. Die haben ihren Auslandsdienst quasi von allen belasteten Personen gereinigt und mit einer großen Entschuldigung wieder angefangen. Aber inzwischen sendet Radio Prag also seit 2011 nicht mehr auf Kurzwelle, sondern nur noch im Internet. Ein anderes Beispiel sind eben so Sender wie Radio Schweden, die sich dann auch irgendwann überlebt hatten, in Anführungsstrichen, aber im Internet eben auch nicht überlebt haben. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, wenn man jetzt also mal sieht, wie sich die Rolle Deutschlands in Europa jetzt darstellt. Ich würde das natürlich schon gerne erfahren von den Nachbarn in der Sprache, die ich verspreche, aber eben aus der Sicht der Nachbarn, was man eben in Schweden, Belgien, Spanien, Italien über die deutsche Außenpolitik denken.
Ja, mein Präsident, ich bin die Premier.
Tag.
Im Untergeschoss des großen Radiogebäudes in Warschau. Uralte Studios mit stylischen Lampen und Rotlichtern aus den 60er Jahren. Joachim Tschitscherski und seine Kollegen nehmen gerade ihre tägliche Sendung in deutscher Sprache auf. Dort, wo sie schon seit Jahrzehnten entstehen.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Willkommen zur deutschsprachigen Sendung. Am Mikrofon ist Joachim Tschitscherski. Zapraszam. Die schrecklichen Terroranschläge in Frankreich, Belgien und Deutschland.
Jeden Tag gibt es 30 Minuten mit Nachrichten, einer Presseschau, mit Reportagen und Interviews. Gesendet wird heute vor allem im Internet und über Satellit. Die Kurzwelle spielt kaum noch eine Rolle. Wie die meisten deutschsprachigen Programme im Ausland war auch die deutsche Redaktion in Warschau zwischenzeitlich aufgegeben worden. Die neue rechtskonservative Regierung hat die Programme allerdings wiederbelebt. Der Redaktionsleiter Joachim Tschitscherski sieht tatsächlich Erklärungsbedarf zwischen Deutschen und Polen.
Ich habe den Eindruck, dass wir trotz unserer geografischen Nähe uns nicht ganz verstehen. Beste Beispiele sind hier die Flüchtlingskrise und die Wahlen in Polen. Und dieses Unverständnis auf beiden Seiten der Oder wollen wir versuchen zu erklären. Wir wollen ja eben den ganzen Hintergrund bringen, erklären, wie die polnische Seele tickt.
Journalistische Programme wie die aus Warschau sind mittlerweile auf Kurzwelle die Ausnahme. Kanada, Frankreich und die BBC, Hans-Jörg Bieners Lieblingssender von früher, haben ihre deutschen Sendungen nach der Wende längst eingestellt. Ohnehin schalten nur noch wenige Hobby-Enthusiasten die Kurzwelle ein.
Also es gibt schon noch um die 20 Sender, die in deutscher Sprache für Europa senden. Wobei man allerdings auch eben sagen muss, es sind nicht unbedingt die menschenrechtlich beleumundetsten Länder, die ein Interesse haben, in deutscher Sprache ein Publikum zu finden. Ich denke da an die Volksrepublik China, an Vietnam, an den Iran. Es gibt den ein oder anderen Kurzwellensender, Südkorea, Taiwan, wo man sagt, okay, das sind zwar auch Länder auf einem bestimmten anderen Menschenrechtslevel, aber diese Programme sind noch gut zu hören.
Von Radio Bulgarien, heute mit folgenden Themen. Zu Beginn stellen wir einen bemerkenswerten Bildband vor, der den Altertümern der alten Thrake gewidmet ist.
Es ist wieder Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International.
Einen schönen guten Abend aus dem Funkhaus in Bangkok. Und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Thailand.
Diese Programme haben nur noch wenige Hörer, Enthusiasten, vor allem Männer, kaum Frauen. Es mag daran liegen, dass es ein besonders technisches Hobby ist. Die Kurzwelle in Westeuropa ist so gut wie tot. In anderen Regionen ist es noch wie früher, erzählt Hobbyhörer Dieter Schäfer.
Gerade so im Bereich von Südamerika ist ja die Kurzwelle teilweise noch der einzigste Informationskanal für viele Einwohner, ja? Ja. Und wenn man eben halt Glück hat, ist es auch möglich, dass man diese Sender hier sogar hören kann.
Auf den Frequenzen jedoch, auf denen früher die Deutsche Welle, die BBC und Radio Moskau mit starken Sendern Europa beschallt haben, ist heute nur noch Rauschen.
Ja, es ist gähnende Leere. Abends ist noch was da. Tagsüber ist es inzwischen so, dass Hobbysender das 49-Meter-Band oder 6-Megahertz-Band besetzen. Das heißt also, Leute, die früher Rundfunk gehört haben, haben sich jetzt auch reguläre Lizenzen besorgt. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von deutschen Kleinstationen, die mit einem regulären Senderecht Betrieb machen.
Auf der Kurzwelle ist heute vor allem die Nostalgie zu Hause. Fast vergessen, wie Radio Moskau für Millionen Hörer seine englischen Programme jeden Abend mit einer Easy-Listening-Version des Liedes Moscow Nights, Moskauer Nächte, erfreute. Heute findet man die nostalgischen Mitschnitte, Jingles und Pausenzeichen haufenweise in genau dem Internet, das zum Totengräber des alten Auslandsrundfunks geworden ist. Die Kurzwelle ist etwas für Liebhaber, wie eine Vinylplatte, in kleiner Auflage. Man weiß, es geht perfekter, aber man erfreut sich am Knacken, Rauschen und Piepsen und spürt bis in die Gehörgänge den Weg, den die Stimme über Grenzen und Meere zurückgelegt hat.
Schlägt das Kurzwellenherz schneller. Daniel Kaiser berichtete über die kunterbunte Welt des Radios. Das war es schon für heute. Es verabschiedet sich Joachim Czicielski. Tschüss und do usłyszenia. Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.